Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Matthias Hanselmann, schönen guten Morgen. Heute wiederholen wir für Sie ein Gespräch, das ich im April 2017 geführt habe. Meine Gesprächspartnerin war seinerzeit die Rapperin Suki, eine der profiliertesten Rapperinnen Deutschlands. Ihr Album Mortem and Make-up war seinerzeit erschienen. Suki heißt mit bürgerlichem Namen Nora Hansch und meine erste Frage bezog sich auf ihren Künstlernamen. Was hat Suki, geschrieben S-O-O-K-E-E, mit der Figur Suki geschrieben, S-U-K-I-E, aus dem Film Die Hexen von Eastwick gemeinsam?
Oh, würde ganz kokett behaupten, beide sind sehr kinderlieb und sprachaffin.
Mhm. So wie die Suki auch. Und apropos kinderlieb, sie sind seit 2,5 Jahren Mutter.
Oh ja.
Sehr schön. Diese Geschichte, Die Hexen von Eastwick, das sind irgendwie 4 Frauen. Drei Frauen, was passiert da? Was ist da?
Die legen sich auf den gleichen Mann fest. Das ist eine John Updike-Geschichte, ja. Eben auch verfilmt mit Cher, Susan Sarandon und Michelle Pfeiffer, die eben
richtig
Suki spielt.
Ja.
Verlieben sich in den gleichen Mann, der das Manipulative in sich trägt. Und es stellt sich heraus, Daryl Van Horn, gespielt von Jack Nicholson, ist der Teufel. Und dann, nachdem sie ihm alle verfallen sind, stellen sie fest, sie müssen sich von ihm wieder emanzipieren und kämpfen regelrecht mit sich selbst und gegen ihn dann.
Oh, warte, da geht schon los. Der Mann ist der Teufel, alles klar. Wann haben Sie sich den Namen Suki gegeben?
Ach, das muss irgendwann in den Teenagerjahren gewesen sein. Also schon mehr als 15 Jahre her. Das hat sich dann irgendwann so gesetzt und steht auch mittlerweile in meinem Pass. Ich habe das eintragen lassen.
Klasse, sowas geht, ja.
Naja, ich muss ja beweisen, dass ich damit arbeite, dass ich Geld verdiene. Und das gibt auf der Rückseite meines Personalausweises dieses kleine Feld, wo Bühnen- und Ordensnamen eingetragen sind. Also ich kann entweder Nonne werden oder Künstlerin und habe mich fürs Zweite entschieden.
Liebes Finanzamt, heute bei uns zu Besuch. Suki gleich mehr. Suki, Sie haben vor gut 10 Jahren angefangen zu rappen. Ihr aktuelles, Ihr 5. Album bereits, heißt Mortem und Make-up. Wofür stehen diese beiden Begriffe Tod und Schminke oder so ähnlich?
Ja, die tragen so Ambivalenzen in sich, die ich ganz spannend finde. Auf der einen Seite haben wir den Tod als so das größte philosophische Problem, das wir eigentlich haben. Irgendwie ist es nicht greifbar, es ist unerreichbar, betrifft aber alle Menschen und lässt sich nicht definieren, lässt sich nicht erfahren, lässt sich nicht reflektieren, weil
lässt
wenn vorbei
sich auch nicht verhindern.
Ist, genau, wenn vorbei ist, ist vorbei. Dann wie können wir uns danach noch dazu befragen? Und hat halt so dieses Überdimensionierte. Und Make-up kommt erstmal eher so als First World Problem daher und ist so was ganz Triviales, überhaupt nicht Lebensnotwendiges, aber dennoch steigt halt auch im Tod irgendwie eine gewisse Trivialität, weil passiert, fertig. Ja. Und Make-up steht natürlich auch für Fragen von gesellschaftlichen Normen, von Schönheitsnormen, von Körperpolitiken, was so von Frauen tendenziell mehr betroffen sind als Männer. Und hat damit auch einfach ein gewisses Gewicht, das Menschen auch das Leben unter Umständen schwer macht. Also wenn man so eine 14-, 15-jährige junge Frau befragt, wie sie sich in ihrem Körper wohlfühlt, wie sie damit umgeht, dass sie bewertet wird, dass sie morgens eine Stunde länger schlafen könnte, wenn sie sozusagen nicht einen gesellschaftlichen Druck gegebenenfalls auf sich spürt, sich auf ein gewisses Level irgendwie zu schminken, um halt irgendwie angenommen zu sein in der Klasse oder so. Ja, das sind Dinge, die dann sozusagen eine Verschiebung ermöglichen zwischen wichtig und unwichtig und irgendwie bedeutsam und lebensbedeutsam oder nicht.
Damit haben Sie auch schon ein paar Themen genannt, mit denen Sie sich beschäftigen in Ihren Texten. Da werden wir noch im Einzelnen ein bisschen darauf kommen im Laufe der Sendung. Ganz einfache Frage, wieso rappen Sie eigentlich?
Weil ich es kann. Ich habe mir das nie ausgesucht, dass es einfach passiert.
Ja, man kann auch Gedichte schreiben oder
ja, aber ich mag ja
Bücher.
Auch, ja, das passiert ja auch noch. Ich mache ja nicht nur Rapmusik, ich mache ja auch noch, ich schreibe ja auch ohne Beats und in kürzeren und längeren Versionen irgendwas zwischen Tweets und wirklich längeren Texten. Das ist ja alles dabei. Aber ich finde einfach Musik eine schöne Erfindung der Menschheit. Wir haben das sehr gut gemacht, das zu erfinden.
Aber der Rap bietet mehr Möglichkeiten, mehr Freiheiten zu Texten als so eine normale ABC-Strophe-Refrain-Geschichte, oder?
Naja, also das ist natürlich auch einfach eine Frage von Geschmack und musikalischem Geschmack und was gefällt mir und was nicht. Und ich finde Hip-Hop als Kultur einfach ein spannendes Phänomen. Es gibt unterschiedlichste Formen von Ausdruck darin, ob das jetzt irgendwie Graffiti ist und damit was Visuelles oder ob es Breakdance ist und damit Tanz, und Rap ist eben sozusagen dieses sprachlich-musikalisch-textliche Element darin, was ich einfach aufgrund dieser unheimlichen Dichte von Sprache und diesen vielen, vielen Wörtern, die alle irgendwo zwischen total egal und riesengroß eben auch changieren, das hat mich schon immer fasziniert. Und ich habe dann irgendwann angefangen und einfach nicht mehr aufgehört. Und jetzt ist jetzt.
Und der Rhythmus war da. Das ist unzweifelhaft zu hören. Wir werden gleich auch einen kleinen Ausschnitt hören. Es gibt in der mittlerweile ziemlich langen Geschichte des Hip-Hop jede Menge Texte, die Gewalt verherrlichen, die schwulenfeindlich sind, rassistisch sind. Dagegen treten Sie auch an in Ihren Songs. Wie erklären Sie sich das eigentlich, dass Hip-Hop das irgendwie angezogen hat, dass das Hip-Hop lange Zeit so eine Art, auch eine Männerdomäne war? Mhm.
Ja, das tun, also ich muss Hip-Hop immer wieder verteidigen bei aller Kritik. Das ist natürlich immer abhängig von dem Kontext, in dem ich spreche. Also ja. In Hip-Hop hinein werde ich nochmal anders rufen als irgendwie im Feuilleton-Radio. Und natürlich will ich bei dieser Gelegenheit auch daran erinnern, dass andere musikalische Genres das auch tun. Also ich würde behaupten, dass volkstümliche Musik und Schlager ähnlich viele homofeindliche Ressentiments mit sich bringt und ähnlich viele sexistische Potenziale hat und auch nicht minder rassistisch ist. Nur ist halt da die Explizitheit nicht so gegeben wie im Fall von Hip-Hop, von Rap-Musik. Da ist es halt eben begrifflich sehr, sehr explizit.
Explizit heißt in diesem Fall?
Heißt, dass bestimmte Begriffe fallen in eine Häufung, die ich hier nicht mal ansatzweise die diesen heiligen Halt reproduzieren wollte. Ja. Aber es sind halt eben genau diese gewaltaffinen Dinge, die einfach auch wenig Respekt haben vor, also wo man so sich so ein bisschen fragt, wie es sich mit der Menschenwürde verhält. Und dann gibt es aber eben das Argument, dass das Hip-Hop oder das Rap im Speziellen eben auch eine Battle-Kultur sei, also dass es eben so ein Gegeneinander, ein spielerisches Gegeneinander gibt und dass man sozusagen den fiktiven oder faktischen Kontrahenten das Gegenüber eben mit allen möglichen Flüchen belegt, sage ich jetzt mal so.
Ja, ja. Und steht dann immer auch schön dran beim Download daneben explicit.
Ja, genau, damit. Aber das, die Frage ist eben, was hat dann Sprache irgendwie mit Gesellschaft zu tun? Und ist das, also natürlich hat Hip-Hop Sexismus nicht erfunden, aber Hip-Hop spiegelt, sagen wir mal, sehr, sehr stark wider, welche sexistischen Potenziale es in der Gesellschaft gibt. Und die Frage ist eben, reicht es mir aus zu sagen, es ist lediglich eine Spiegelung und es erzählt einfach nur, es ist quasi ein Report dessen, was sowieso da ist, oder verstärkt es nicht auch einfach bestimmte Phänomene? Und das glaube ich schon. Also ich glaube, dass die bloße Repräsentation von was auch immer in der Welt gar nicht existiert. Ich glaube nicht an Objektivität, ich glaube nicht an neutrale Botschaften. Ich glaube, jede Aussage verstärkt oder verändert oder wiederholt oder färbt ein. So.
Und ich glaube, jetzt haben wir unsere Hörerinnen und Hörer richtig gespannt gemacht, wie eigentlich die Frau rappt, die da so sehr bildlich und ausführlich gesprochen hat. Und wir hören jetzt mal rein in einen Song. Der Song heißt Hüpfburg.
Ich bin ein Kind, umsorgt von Eltern, die die Welt verstanden haben. Sie lehren mich des Böses andersartig. Man muss das Gute verteidigen, damit es siegen kann. Vati sagt, wir sind rein und leben für den Widerstand. Die Bilder an den Wänden zeigen starke Männer, die für diese Wahrheit kämpften. Wenn ich brav und mutig bin, werd ich doch einer dieser Helden. Mutti backt Gemüsetorte, meine Schwester darf ihr helfen. Wenn Opa zu Besuch ist, lesen wir aus dem Giftpilz. Opa kennt von früher spannende Geschichten. Ich kann viel von ihm lernen, ich will so sein wie er. Opa sagt, dass die große Zeit eines Tages wiederkehrt. Abends liege ich im Bett und überlege, wie ich Yüksel sag, dass ich nicht mehr neben ihm sitzen mag. Morgen ist der 20. April, wir gehen auf ein Fest. Ich freu mich auf die Hüpfung, weil sie mich Yüksel vergessen lässt. Und in der Nacht hab ich von Yüksel geträumt. In meinem Traum war ich türkisch, eher deutsch. Und als er sagte, er würde mich nicht mögen.
Suki mit einem Ausschnitt aus ihrem Song Hüpfburg. Suki, worum geht's in diesem Song, oder besser, worum geht es Ihnen in diesem Song?
Ja, das ist eine schöne Differenzierung. Das mag ich direkt. Also der Song ist entstanden auf Basis einer Beobachtung. Es gibt Momente, in denen ich mich auf Gegendemos rumtreibe, nämlich immer dann, wenn Neonazis durch die Gegend marschieren und der Ahnen gedenken oder irgendwelche Ideen haben zur Bundesrepublik Deutschland und wie man die jetzt verhindern, retten oder sonst was muss, je nach Couleur. Und ich bin eh schon entsetzt darüber, wenn Menschen irgendwie mit Hass leben und Hass propagieren und einfach Ideologien der Ungleichheit vor sich hertragen und das zum Maßstab der Dinge machen. Und wenn dann diese Leute auch Kinder bei sich haben, auf den Schultern und den Kinderwegen, an den Händen und so weiter, dann tut mir das besonders weh. Und das ist genau die Beobachtung, die Feststellung, diese Gegenwart, diese Gesellschaft kämpft mit dem Rechtsruck und sieht die Wellen nicht nur auf Seiten der sogenannten Flüchtlinge, sondern die sieht eigentlich auch die Wellen auf Seiten des politischen Spektrums. Und wir erleben diesen Rechtsruck und diskutieren an allen Varianten, wie können wir dem beikommen, was können wir tun, wie geht das wieder weg und so weiter. dass da aber eine ganze Generation, also dass diese Menschen ja auch Kinder haben und Familien haben und da ganze eine ganze Generation nachkommt von Menschen, die mit dieser Ideologie groß werden, finde ich ein Riesenthema, was total, also total wenig bearbeitet ist in der Debatte. Und dass sich irgendwie Menschen so einer politischen Orientierung irgendwann zuwenden. Man kennt ja die Geschichten von Jugendlichen, die dann irgendwann mal, was weiß ich, so Lanzer hören oder irgendwelche Kategorie C-Bands oder so. Und dann sich einem bestimmten politischen Spektrum zuwenden und sich da so reinbegeben über so ein quasi Peer-Group und subkulturelles Thema und dann irgendwie, was weiß ich, stramme Nazis werden, die organisiert sind, so das ist das eine. Aber wie verhält es sich mit den kleinen Leuten, die da reingeboren werden und da reinwachsen und gar nichts anderes kennen, die mit Hass erzogen werden, die zum Hass erzogen werden? Und das treibt mich total um. Ich kann es gar nicht aushalten, ja. Also weil ich eh schon irgendwie immer schwierig finde, wie welche Position Kinder in der Gesellschaft haben und dass es immer heißt, die Kinder seien unsere Zukunft, anstatt festzustellen, Kinder sind vor allen Dingen ihre eigene Gegenwart und so weiter. Und wenn dann eben diese ideologische Indoktrination noch oben drauf kommt, ich könnte rasend werden, ich kann das gar nicht aushalten. Und ich habe dann ein bisschen rein recherchiert, vor allen Dingen in die Arbeit der Amadeo-Antonio-Stiftung, hat vor allen Dingen Heike Radwan echt einen tollen Job gemacht, einfach versucht aufzudröseln, was gibt es dazu, was wissen wir eigentlich, wie funktionieren diese Pädagogiken, wie werden diese kleinen Leute sozusagen einfach eingeebnet in die Strukturen, die es da gibt. Und bin total entsetzt so, und will aber gar nicht einfach nur so empört sein. Und ich will natürlich am liebsten eine Debatte dazu und irgendwie die Frage, wie können wir damit umgehen?
Einer ihrer Songs heißt Queere Tiere. Habe ich lange geübt, um das rauszukriegen. Was verstehen Sie unter queer?
Queer ist ein Blick auf die Welt, der versucht, binäre Logiken aufzubrechen in Bezug auf Geschlecht und Bezug auf sexuelles Begehren und sexuelle Identität. Und es ist die große Erinnerung daran, dass es mehr gibt als Mann und Frau, dass es mehr gibt als die entsprechenden Geschlechterrollen, die man so traditionell damit assoziiert, und dass es auch mehr gibt als irgendwie Homo und Hetero, dass Sexualität und Geschlecht kein monolithisches, abgeschlossenes Konzept ist, dass da ganz viel Fluidität und Varianz drin stecken kann. Mhm. Also im Prinzip das, was man so klassisch als schwul, lesbisch, bi irgendwie so einmal grob wegkategorisiert, versucht queer eben aufzubrechen, zu sagen, das ist eigentlich etwas, was sich gar nicht final definieren lässt, okay, weil es eben um die Varianz geht.
Sind Sie selbst ein queeres Tier?
Unbedingt.
Ja?
Ja.
Seit wann?
Schon immer, tatsächlich. Also meine Erinnerung an so frühe kindliche Beobachtungen entlang so des eigenen Begehrens und wo findet man plötzlich was spannend und so, war immer eine Frage von, aha, es gibt Männer, es gibt Frauen und es gibt Menschen, die sind weder noch, und was ist da eigentlich los? In meinem Fall war das die Beobachtung entlang von RuPaul und dem Don't Go Breaking My Heart Song mit Elton John im Video. Das hat mich sehr fasziniert. Okay, und da war für mich klar, okay, das ist kein Mann, das ist keine Frau, das ist trotzdem total schön und ich will unbedingt wissen, was da los ist.
Und Sie haben als Kind nicht Fußball gespielt?
Nö, das braucht es ja gar nicht. Also ich glaube, dass genau die Klischees irgendwie das eine oder das andere, also man tauscht dann, und die Jungs spielen dann mit Puppen und die Mädchen mit Fußball. Also, du kannst auch als Mädchen unheimlich viel mit Puppen spielen und rosa mögen und Prinzessin werden wollen und trotzdem ein queeres Tier sein.
Sie sind vor 33 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern geboren, sind als Kind noch vor der Wende mit ihren Eltern aus der DDR in den Westen geflohen, 86 glaube ich. Woher kommt eigentlich Ihr politisches Engagement? Hat das Wurzeln in der Kindheit oder Jugend oder auch mit der Geschichte Ihrer Eltern zu tun?
Das hat viel mit der Geschichte meiner Eltern zu tun. Meine Eltern haben mit den repressiven Staatselementen große Schwierigkeiten gehabt, galten als Dissidenten in der DDR, haben irgendwie im Schutz der Kirche, wie viele andere irgendwie nicht staatstreue Leute, eben die Möglichkeit gehabt, irgendwie die Freiheit zu suchen, die sie sich gewünscht haben, haben sie dann halt aber im Realsozialismus eben nicht gefunden, haben 86 das Land verlassen. Ja. Mhm. Und das war natürlich immer Thema für uns. Also eine Frage von Freiheit und Unfreiheit, nicht nur in sich selbst als so lebensphilosophische Frage, sondern wie heißt das, also was bedeutet das in Bezug auf eine Gesellschaft und eine, die auch irgendwie staatlich sozusagen gerahmt ist. Das war für mich als Kind ein Thema, von dem ich natürlich ganz lange überhaupt nicht erfassen konnte, wie groß das eigentlich ist, aber das ist dann irgendwann im Laufe der Biografie immer wieder zurückgekommen. Deswegen sind das Dinge, die mich bis heute umtreiben.
Ihr Vater war in der DDR sogar im Knast. Wofür eigentlich?
Der hat den Dienst an der Waffe verweigert.
Großartig, herzlichen Glückwunsch.
So viel Glückwunsch war da nicht dann drin am Ende. Das ist natürlich eine ziemlich problematische Erfahrung und so weiter. Das hat auch seine Biografie ganz schön gerüttelt. Aber es ist trotzdem natürlich eigentlich eine große idealistische Angelegenheit, irgendwie sich da an der Stelle gerade zu machen. Aber es Wäre natürlich schöner gewesen, wäre ihm das erspart geblieben.
Ich möchte noch einen anderen Song von Ihnen anspielen, der heißt SSRI. Was da dahinter steckt, sagen Sie uns bitte hinterher. Und vorher sage ich, dass ich irgendwie vermute, dass dieser Song mit Ihrer Kindheit oder sowas zu tun hat. Werden wir gleich mal klären, ja?
Yeah. Völlig reguläre Zwangseinweisung, Schutz vor dir selbst, Angst verwalten, Hunger stillen mit bunten Pillen, 5 Punkt fixiert, Drang verzweifelt, das sind witzig kapiert, du wirst diszipliniert, Depression oder Manie oder Schizophrenie, kein blassen Schimmer, irgendwas passt immer, sie machen es schlimmer, this is the deal, Medikamentenausgabe, der menschliche Makel, jeden Tag auf ein Ende warten, nur macht die Fresse nicht auf, man gönnt die intravenös, sie hängen am Leben, weil sie Hemmungen haben, lass es wechselwirken, beginnt zu schweben, finster und klebrig, der Sinn eines Lebens, liegt vor allem in dessen Abschluss, die Erinnerung gibt dir einen guten Nachtkopf. Lange Flure, Anfang suchen, Ende finden, SSRI, weiße Wände, keine Menschen, Ängste binden, SSRI, Schmerzen lindern, Wert verringern, bittere Not, SSRI, wenn es Heilung nicht ist, ist es der Tod, SSRI.
Suki mit SSRI. Was steckt hinter SSRI? Ich finde den Text sehr bedrückend. Natürlich, man hört, er handelt irgendwie von Psychiatrie, von Psychopharmaka und solchen Dingen.
Genau, das ist im Prinzip ganz schlicht ein psychiatriekritischer Song. Also es, ich habe im Freundeskreis und im nächsten Familienumfeld auch entlang meiner eigenen Biografie Erfahrungen machen müssen, die mich irgendwann gezwungen haben, diesen Song zu schreiben, weil ich das hierzulande ganz schön erstaunlich finde, wie schnell das geht, dass Leute irgendwie pathologisiert werden, psychiatrisiert werden, wieder mit Medikamenten hantiert wird, um irgendeinen Zustand herzustellen, der am Ende wieder leistungsfähig ist. Also ich glaube, dass Leute mit ihrer Medikamentierung auch ganz gut leben können, wenn es einfach Schwierigkeiten gibt. Und manchmal sind es einfach biochemische Vorgänge, wo man gegensteuern kann mit Psychopharmaka. Aber ansonsten geht es halt aus Sicht der Krankenkasse am Ende darum, krank versus arbeitsfähig, so, und das kann es nicht sein. Und ich glaube, dass der Kapitalismus und deswegen auch der Satz, Mensch kaputt leistet nichts, da nicht dazu beiträgt, dass die Menschen glücklicher leben. So. Und das kann ziemlich schlimm, also es kann halt sehr, sehr schlimm enden.
Sie haben von eigenen Erfahrungen gesprochen mit solchen, sagen wir mal, Extremsituationen, psychischen Extremsituationen. Mhm. Was waren das für welche, wenn ich fragen darf?
Ach, ich hatte als junges Menschlein, noch bevor ich Suki wurde, also am Alter von 13, 14, meine erste große philosophische Krise, die dann irgendwie auch in eine depressive Episode mündete und ich einfach für mich war nicht klar, wie geht das mit dem Leben überhaupt? So, warum muss ich das machen? Ja? Und natürlich ist die Frage eigentlich nicht zu beantworten, weil du lebst halt fertig. Und das war schon was mich ganz schön getroubled und umgetrieben hat. Und das gibt auch immer wieder Phasen, wo ich einfach mit so der Größe der Welt nicht gut zurechtkomme und mich dem aber auch irgendwie stellen will und so weiter. Und das ist etwas, wo ich, also ich finde es schlau, wenn Menschen sich da Unterstützung holen. Niemand muss das alleine mit sich ausfechten. Und ich weiß von sehr vielen Leuten, die Therapie machen und irgendwie kurzfristig oder langfristig in unterschiedliche Formen für sich erproben. Und ich finde das sehr erstaunlich, dass das immer noch so ein Stigma ist. Also wir halten uns für unheimlich weit und modern und so, aber es gibt dann halt schon besorgte Gesichter, wenn man dann sagt, ja, ich mache Therapie oder so, anstatt zu sagen, ey, voll gut, dass du dich irgendwie dir selber widmest und irgendwie versuchst, stärker mit dir in Kontakt zu kommen. Das ist noch ganz viel unbearbeitet.
Bei uns ist Suki, Berlinerin mit Wurzeln in Mecklenburg-Vorpommern, Hip-Hop-Musikerin bzw. Rapperin und politische und nicht nur politisch interessierte, sondern auch aktive Frau, die sich als queer versteht, wie wir eben gehört haben. Suki, wenn Sie nicht gerade rappen, wo und wie engagieren Sie sich denn politisch?
Also ein Großteil meiner Arbeit wurzelt oder artikuliert sich ja über die Musik. Das ist schon nicht unwesentlich. Also das sind quasi die Gesprächsanlässe. Ja. Ansonsten bin ich vor allen Dingen eine Meinungsfrau und werde hier und dahin eingeladen, um bestimmte Debatten öffentlich zu führen. Ich bin also irgendwie nicht parteigebunden oder organisationsgebunden. Ich bin eine quasi politische Freelancerin, wenn man so will. Es gibt kein Manifest, das ich unterschrieben habe.
Kommt nicht in irgendeinem Song die Partei vor?
Genau, aber das war eigentlich ein Witz darüber, dass ich so, hadere mit den großen Parteien im Parlamentarismus und auch da nirgendwo was finde, wo ich denke, das wär's. Und dann spielt es eben an auf diese Satirepartei, die Partei. Ja. Ich sage, vielleicht wäre das ja eine Option, die zu wählen. Vielleicht machen die es ja besser. in ihrer ganzen Humorigkeit. Mhm. Aber genau, es geht darum, irgendwie mit Jugendlichen und Kindern, aber auch mit Erwachsenen und Leuten unterschiedlichen Zugangs zur Politik, eben den Politikbegriff zu diskutieren und dann konkrete politische Inhalte zu diskutieren. Ich bin eine große Verfechterin davon, den möglichst weit zu denken und den vor allen Dingen von Parteipolitik in erster Linie zu lösen.
Mhm. Sie haben mal Gender Studies und germanistische Linguistik studiert. Mhm. Vielleicht ganz kurz, was ist da so spannend dran?
Das ist schon so lange, ich erinnere mich kaum.
Okay.
Ich wollte irgendwas mit Sprache studieren und wollte irgendwas Überfachliches studieren. Und die Gender Studies an der Humboldt-Uni in Berlin sind interdisziplinär, also überfachlich angelegt. Und das hat mich gelockt. Mitten im Studium stellte ich dann fest, ich studiere feministische Theorie. Mhm. Das war erstmal nicht der Plan, aber am Ende eine gute Entscheidung.
Ich will dahin, dass ich den Verdacht habe, dass Sie vielleicht manchmal ein bisschen übertreiben, wie schlimm das alles ist mit der Gender-Sache. Haben wir denn nicht in den letzten 30 Jahren viel erreicht? Ich denke da zum Beispiel an Christopher Street Day-Demonstrationen, wo Hunderttausende von Leuten hinkommen oder die Möglichkeit, eine eingetragene Partnerschaft zu haben für homosexuelle Paare und anderes. Also wie weit sind wir denn gekommen? Ist es wirklich alles so schlimm?
Es ist schlimm und es ist nicht schlimm. Also natürlich, es gibt diese Gleichzeitigkeit von, es gibt total viele Errungenschaften, aber es gibt eben immer noch große Anfeindungen. Und dass jetzt irgendwie der CSD in bundesdeutschen Städten erstmal nicht konkreten Angriffen ausgesetzt ist, ist das eine. Aber trotzdem gibt es ja also auch in Europa, in anderen Städten große Probleme. Und es gibt massiven, also wenn man sich irgendwie anguckt, was in Tschetschenien gerade passiert, ohne immer woanders hinschauen zu wollen, zu sagen, dort und dort ist es schlimmer. Ja. Ich glaube, dass Homofeindlichkeit und alles, was damit zusammenhängt, also zwischen Ressentiment und der konkreten körperlichen Attacke und allen Diskursen dazu, da gibt es noch viel zu tun. Und wenn man sich wieder dagegen entscheidet und wieder gesagt wird, naja, die Ehe muss halt irgendwie, da stand schon in der Bibel, war es nicht Herr Schäuble gerade wieder, ja, daran muss man festhalten. Ich finde das fürchterlich unfrei und ich finde das unerträglich, dass es immer so ein Duldungsmoment, man akzeptiert so ein bisschen und so weiter. Einfach zu sagen, da lieben sich Menschen, die wollen Verantwortung füreinander übernehmen, die wollen Familien haben, können wir das bitte einfach dabei belassen und den Menschen ihr Glück nicht nehmen. Also ich finde das politisch hochproblematisch, ich finde das philosophisch hochproblematisch und da gibt es noch viel zu tun. Und diese kurzen Befriedungshäppchen, ihr dürft euch jetzt verpartnern und so, geht mir alles nicht weit genug. Das ist keine Gleichheit.
Sie bekommen ja Homophobie und andere Geschichten richtig volle Breitseite mit. Wenn man sich Ihre Songs anschaut auf YouTube und danach die Kommentare, da kommen wirklich dermaßen üble Hassposts gegen Sie, die, also ich kann das hier gar nicht, ich will auch kein einziges wiederholen davon, so schlimm sind die. Und da frage ich mich dann wirklich, wie schaffen Sie es damit umzugehen und dabei dennoch nicht den Humor zu verlieren, wie man ja jetzt die ganze Zeit schon gehört hat.
Ja, also mir ist natürlich, also die Homophobie, die mich da im Netz erreicht, ist gar nicht so das Problem. Es ist vor allen Dingen sozusagen die Frauenfeindlichkeit. Ja. Also es ist wirklich Feindlichkeit, man muss es schon so verstehen, da sind viele Gewalt- und Vernichtungsfantasien drin. Ich muss mich daran erinnern, dass es nicht um mich persönlich geht. Ich bin ja total austauschbar. Es geht ja darum, dass im Prinzip Positionen und Diskurse miteinander sprechen. Also wenn mir jemand da den Tod wünscht, dann ist das nichts, was ich irgendwie als selbst aushalten muss, sondern da geht es darum, dass mich daran erinnert, dass meine Arbeit notwendig ist, ja. Mhm. Und dass mir meine Inhalte wichtig sind und dass ich das Richtige tue, auch wenn es halt weh tut. Das ist natürlich steckt da eine große Bedrohung drin. Auch viele andere Leute, die sich irgendwie politisch positionieren, haben das Problem im Internet. Und es gibt auch große Debatten darüber, inwiefern meinethalben in den sozialen Medien Dinge zensiert werden müssen, wie sozusagen die rechtliche Situation ist, ab welchem Punkt irgendwie da eine Bedrohung passiert, die man auch irgendwie, der man juristisch begegnen kann und so weiter. Da bin ja bei weitem nicht nur ich da betroffen. Da haben natürlich Leute ganz andere, in ganz anderen Umfängen Probleme.
Ja. Sie bekommen aber sicher auch positive Rückmeldungen, oder?
Oh ja, sehr schön.
Zum Beispiel von wem?
Ach, von Menschen, die sich mit meiner Sache identifizieren und die sich darin wiederfinden und die irgendwie Songs in ihre Biografien legen und sich, also wie wir das alle kennen, Musik begleitet leben und es gibt Songs, die uns einfach ganz wundervoll in bestimmte Zeiten zurückwerfen können im besten Sinne oder die uns einfach irgendwie Kraft geben oder die uns beim Weinen helfen oder die uns motivieren oder die uns Sachen irgendwie erkennen lassen und so. Und das ich bin in der glücklichen Lage, dass das auch bei mir der Fall ist und Menschen schreiben mir das und ich finde das sehr schön. Also ich finde den Aspekt Rezeption, also dass ich irgendwie so einen Song mache, ist das eine, was Menschen damit machen, Und wie die das verstehen, ist das eigentlich der viel größere Spaß. Also ich stehe da total drauf, wenn ich erfahre, wie Menschen diesen einen oder anderen Satz irgendwie aufgreifen oder wie sie den weitertragen oder diskutieren oder irgendwie neu irgendwie verarbeiten oder so, das liebe ich.
Und das kommt riesig an. Also wenn man zum Beispiel guckt, Q1 ist ein neuer Song von Ihnen auch, der hat über 180.000 Klicks auf YouTube. Also das ist doch auch schon ein dicker Erfolg, oder?
Ja, ich kann mich nicht beschweren. Das funktioniert gerade alles ganz gut. Also ich finde statt und freue mich darüber.
Bei der Gelegenheit, weil wir gerade auch schon drüber gesprochen haben, können Sie von Ihrer Musik inzwischen gut leben?
Ich lebe davon gut, würde ich anders definieren. Es ist jetzt nicht Saus und Braus, mehr so Ach und Krach, aber das kann sich gerne noch ändern. Aber ich ist auch ein bisschen die Frage, in welchen Strukturen hängt man fest, wie viele Ausgaben also hat man. Also natürlich kommt Zeug, kommt Kohle rein, aber die Kohle geht auch wieder raus, ja. Und also ich habe aber keine sonstige Lohnarbeit, keinen Brotjob obendrauf.
Also Sie machen jetzt auch nicht mehr, Sie haben, glaube ich, mal Hip-Hop-Workshops gemacht.
Vereinzelt auch noch, also sozusagen das ganze Aktivistische ringsherum würde ich halt also quasi als Brotjob verstehen, wenn man so will. Aber es sind ja, also die Verbindung ist ja da, die innere Verbindung ist da, dann der Inhalt. So. Aber es gibt halt, ich habe jetzt nicht noch irgendwo einen, bin ich noch Schreibtischtäterin obendrauf oder so.
Wollen Sie eigentlich mit dem Rappen bestimmte Ziele erreichen und dann aufhören damit?
Naja, ich will mit bestimmten Debatten bestimmte Ziele erreichen und dann diese nicht mehr führen müssen. Also mir geht's, ich will Musik nicht aufgeben. Ich fände es nur total schön, wenn ich mich als Mensch in der Gesellschaft bestimmten Themen nicht mehr widmen müsste. Und ich fände es natürlich toll, wenn wir kein Problem hätten mit rechten Ideologien, wenn wir kein Problem hätten mit Querfront und Verschwörungsideologien und so weiter. Mhm. Das wäre mir natürlich ein Anliegen. Dann müsste ich darüber auch keine Songs mehr machen, weil es mich nicht mehr umtriebe. Und dann könnte ich nur noch total schöne Love-Songs machen, die ganz unbedarft sind. Aber das ist nicht erreicht. Ich habe bestimmte Themen springen mich an. Ich kann gar nicht anders, als mich irgendwie damit zu befassen. Und das schlägt sich eben auch in der Musik nieder.
Also was man ganz klar hört jetzt in der vergangenen Dreiviertelstunde, Sie sind eine Intellektuelle und das dürfen Sie jetzt nicht sagen, das stimmt nicht. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Wie würden Sie denn Ihre Entwicklung in den vergangenen 10 Jahren als Texterin bezeichnen? Ich habe irgendwo gelesen über ältere Songs, die seien eine Art Soziologie-Vortrag.
Ja, denn also Rapmusik hat ja so ein bisschen, schlägt sich ja mit dem Klischee rum, dass es eben besonders einfach sei und sehr Straße sei und sehr jugendsprachlich und so weiter. Das stimmt gar nicht immer, das stimmt auch. Das Spektrum an Inhalten und Narrationen und Erzählweisen und Images und Artikulationen und Begriffswelten ist sehr, sehr groß eigentlich in der Rapmusik. Das ist alles immer gar nicht so yo-yo und dann kommt irgendwas Blödes. Das wird total unterschätzt. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen so ein deutsches Problem, dass da mal so ein bisschen hochkulturell drauf gelinst wird und dann kann man das ganz leicht abwerten, anstatt da irgendwie auch so Wertschätzung stattfinden zu lassen. Und ich hatte auch immer so über die letzten Veröffentlichungen, ja genau, es gab den Vorwurf, dass es immer alles sehr kopflastig sei, sehr, sehr viel Theorieballast und es wird immer um 12 Ecken gedacht und könnte es nicht ein bisschen einfacher und zugänglicher sein? Und ich habe mich ganz lange dagegen gewehrt, gesagt, nein, das ist mein Ding, ich schreibe so, das geht gar nicht anders. Und ich hatte jetzt doch irgendwie Bock, das einfach mal auszuprobieren und zu gucken, ob es nicht doch irgendwie mehr übers Herz und weniger über den Kopf gehen kann oder irgendwie übers Gefühl im Allgemeinen. Das Herz klingt schon wieder so romantisierend, aber gibt es nicht auch die Möglichkeit, Musik als Musik zu verstehen und nicht nur als Inhalt? Und hab das jetzt versucht und habe mein Schreiben noch mal ein bisschen neu angelegt und das sind jetzt einfach sehr viel mehr Geschichten und weniger Analysen sozusagen auf der Platte anzutreffen. Und damit bin ich eigentlich ganz glücklich, weil es mir selber auch ziemlich gut gefällt. Einfach wirklich Themen nicht entlang einer theoretischen Erzählung, sondern einfach einem kleinen Lebensausschnitt, einem fiktiven oder realen Lebensausschnitt irgendwie aufzudröseln.
Und apropos Herz, Sie sind seit 2,5 Jahren Mutter einer Tochter. Was hat das verändert in Ihrem Rapperinnenleben?
Ja, ich habe weniger Schlaf. Insgesamt als Rapperin, ja, zum einen, ich trenne ja so Bühne und privat natürlich aus bestimmten Gründen schon. Ich lade jetzt die Leute nicht zu mir in mein Wohnzimmer ein, aber ich habe halt sozusagen keine Bühnenfigur, die ich mir dann irgendwie anziehe und die dann irgendwie performe, sondern die Dinge, die ich denke und sage, sage ich sowohl im Wohnzimmer als auch auf der Bühne. Da gibt es für mich nicht dieses große Inszenierungsthema. Natürlich fühle ich mich auch anders, wenn da ein großer Scheinwerfer auf mich gerichtet ist. Aber ich habe dieses, das hat nur meine Figur gesagt, das habe ich gar nicht so gemeint oder so. Diesen Rückzug, den will ich nicht. Ich finde auch die ganzen Debatten rund um Kunstverhalten manchmal so ein bisschen ärgerlich und kurz. Aber das ist ein anderes Thema. Mich als Person hat insgesamt natürlich irgendwie Elternschaft total bereichert und tut es die ganze Zeit, weil es einfach mich nochmal meine eigene Biografie zurückwirft und ich über mein eigenes Leben ganz so nachdenke und was natürlich ganz hervorragend und wundervoll ist, mit so einem kleinen Menschen zu leben und für den Verantwortung zu tragen und den zu beobachten, allem, was sich da entwickelt und tut und gerade Sprachentwicklung, es ist so wundervoll. Mhm.
Also ja, auf jeden Fall gerade in dem Alter auch.
Die tollsten Erfindungen, die tollsten Wortkombinationen und das ist also herzallerliebst, wenn dann so kleine, niedliche Floskeln aus dem Nichts plötzlich so stattfinden und denkst du, wo hast du das denn jetzt her? Das ist so süß, sag noch mal.
Wie leben Sie eigentlich? Leben Sie mit dem Vater Ihrer Tochter zusammen oder gibt es den gar nicht? Oder?
Ich habe, das werde ich jetzt hier, das werde ich nicht ausbuchstabieren. Das Kind ist gut umsorgt. Ja. Nein, das ist alles. Wir sind alle beieinander, alle sind da und es geht dem Kind sehr gut.
Also ist es eine WG oder?
Jetzt wird insistiert.
Ja, natürlich. Ich bin Journalist.
Es gibt eine große Wohnung mit Menschen da drin und wir haben es schön beieinander.
Suki, Sie wissen sehr genau, wie wichtig Sprache ist, wie ein einziges missverständliches Wort jemanden in große Schwierigkeiten bringen kann. Wie politisch korrekt wollen Sie eigentlich sein? Also schreiben Sie zum Beispiel Rapperinnen mit einem Sternchen in der Mitte?
Ja, natürlich. Ja? Einfach um daran zu erinnern, dass es eben nicht nur männliche Rapper gibt oder nur weibliche oder dass es eben nur Männlichkeit und Weiblichkeit gibt. Das Sternchen eröffnet sozusagen den Raum für alle möglichen geschlechtlichen Identitäten und Selbstverortung. Und es geht nicht um sprachliche Korrektheit oder politische Korrektheit, weil das würde sozusagen den Prozess ja schon abschließen. Also 2 und 2 ist 4, das ist korrekt, fertig. Daran wird nichts mehr geschraubt. Und wenn ich behaupte, das ist eine korrekte Variante, dann würde ich ja jeglichen Prozess das Leben nehmen. Und das will ich überhaupt nicht. Also sprachliche oder politische Korrektheit ist weder meine Methode noch mein Ziel. Mir geht es darum, mit einer bestimmten Sprachsensibilität, ein Denken irgendwie zu unterstützen oder herauszufordern, irgendwie Konzepte neu aufzulegen und darüber nachzudenken, was meinen wir eigentlich, wenn wir etwas sagen, welche Konzepte stehen halt hinter Begriffen. Das ist eher mein Ding. Es geht nicht darum, irgendwie zwischen falsch und richtig zu unterscheiden.
Ich meine, manchen Menschen geht inzwischen Political Correctness so richtig auf die Nerven. Können Sie das verstehen?
Naja, dann entzieht man sich halt dem Wissen was oder den Erfahrungen, die da drin stecken könnten. Also ich finde es auch blöd, wenn Leute das so dogmatisch durchpeitschen und irgendwie dich als Person für falsch und boshaft erklären, wenn du sozusagen einem bestimmten Code oder einem bestimmten Katalog nicht entsprichst. Das ist natürlich blöd, weil das genau eben die Entwicklung abschneidet, die da stattfinden könnte. Und ich verstehe, dass Leute darauf reagieren und sagen, ich will mich nicht bevormunden lassen. Aber wenn die einen sich ein bisschen locker machen würden und die anderen sich ein bisschen öffnen würden, glaube ich, könnten da ganz tolle Momente entstehen. Und das ist eigentlich, was ich suche. So. Also mir geht es nicht darum, dass ich bin nicht zielorientiert, ich bin prozessorientiert da drin.
Ja, hört sich gut an. Gemeine Frage, haben Sie irgendwas, was die mal gerappt haben, vielleicht vor Jahren irgendwann mal so richtig bereut, wo sie heute sagen, oh, das hätte ich echt nicht so schreiben dürfen?
Ja, natürlich. Ja? Ständig. Und das wird dann, und dem widme ich mich dann auch.
Beispiel?
Ach, dass ich einfach so verkürzte Ideen hatte von, ach, was weiß ich, einfach vereinzelte Begriffe oder dass ich Dinge, also es gab mal einen Song von 2005 oder so, wo es um so eine quasi so Selbstjustizfantasien ging rund um so eine Missbrauchsgeschichte oder so. Ich denke, das spielt halt den falschen Leuten in die Karte und das ist dann am Ende eine NPD-Logik von Todesstrafe für Kinderschänder. Sowas will ich natürlich nicht unterstützen. Und dann gucke ich mir halt an, wo tappe ich auch in Fallen, wo habe ich zu kurz gedacht, wo sind Begriffe einfach gar nicht mehr die ich gebrauchen will. Und dann finde ich das aber auch wichtig, irgendwie dazu zu stehen, weil auch nur so können andere Leute an den eigenen Fehlern mitlernen oder so. Also ich habe da kein Bedürfnis, irgendwie das zu verstecken, zu verheimlichen oder so zu tun, als wäre es nie da gewesen.
Suki war bei uns. Auf mehrfachen Wunsch haben wir das Gespräch aus dem vergangenen Jahr heute wiederholt. Aktuelle Informationen finden Sie im Netz unter suki.de, also S-O-O-K-E-E.de. Übrigens hat Suki vor kurzem den Luise-Otto-Peters-Preis bekommen, der nach einer feministischen Schriftstellerin und Aktivistin des 19. Jahrhunderts benannt ist. Sukis Dankesworte dafür finden Sie ebenfalls auf ihrer Homepage. Sollten Sie auch von dieser Wiederholung alles oder Teile nicht haben hören können, dann können Sie das nachholen unter deutschlandfunkkultur.de. Ich bin Matthias Hansemann, machen Sie es gut, wir hören uns.